Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Liebe Freundinnen und Freunde von Cobains Erben, herzlich willkommen zu dieser neuen, bestimmt ganz schön spannenden Folge. Wir wissen es gerade noch gar nicht. Wir sind hier mit einem Thema konfrontiert, was wir irgendwie interessant finden, aber vor dem wir auch ein bisschen, ich will nicht sagen ratlos stehen, aber mit vielen Fragezeichen und ja, wir wollen einfach mal drüber sprechen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von euch das Thema gelesen haben und gesagt haben, oh, das wäre ja schön, wenn es das gäbe. Also ich kann mir so einige vorstellen, die gesagt haben, oh, das wäre ja geil, wenn es sowas in Deutschland gäbe. Das bedingungslose Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler.
Ja.
Das gibt es jetzt tatsächlich seit diesem Jahr in Irland.
In Irland? Wie geil ist
die
das?
Die Iren. Ja. Das ist doch krass.
Ja.
Oder? Wie stehst du eigentlich so grundsätzlich zu dem bedingungslosen Grundeinkommen? Also so mal so ganz so als gesellschaftliches Ding.
Ich finde es ja immer toll, wenn Leuten Geld geschenkt wird. Also grundsätzlich glaube ich...
Alter Sozi.
Genau. Ich komme ja aus einer zutiefst roten Familie. Da ist das irgendwie, da würde man wahrscheinlich schon sagen, ja, das ist eine gute Idee. Ich sag mal so, ne, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Das ist ja immer die Frage, ne? Ja, wer bezahlt das und keine Ahnung und arbeiten die dann auch noch und so weiter. Aber also von der Grundidee fände ich es natürlich toll, wenn man nicht arbeiten müsste, sondern arbeiten kann, um sich, keine Ahnung, noch einen besseren Lebensstandard zu erarbeiten oder um, weil man gerne arbeitet und so weiter. Also wenn sowas möglich wäre, finanziell, fände ich eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, sag ich jetzt mal, eine tolle Idee. Genau, so, Punkt. Und man müsste halt mal gucken. Und von daher finde ich das auch spannend, dass die Iren quasi so eine Art Feldversuch mit den Künstlern machen.
Ja.
Und eigentlich finde ich das auch eine gute Profession, um damit das auszuprobieren, weil natürlich Kunst ja in der Regel ja nichts, kein lukratives Geschäft ist, außer für 3 Promille sozusagen.
Mhm.
Und man aber irgendwie weiß und spürt, dass man Kunst braucht, so, und dass ein Staat sagt, ja, wir lassen uns das was kosten und wir wollen, dass Künstler quasi einen Teil ihres Einkommens, von dem, was sie zum Leben brauchen, zur Verfügung gestellt bekommen, so dass sie dann Kunst machen können und hoffentlich damit natürlich noch ein bisschen mehr verdienen, wie auch immer, ne? Es wäre ja, also, aber gerade heutzutage ist es ja auch so schwierig, mit Kunst Geld zu verdienen als Musiker oder sonst was. Ja. Also von daher, ich finde es eigentlich eine tolle Idee. Ich bin immer, da ich mich nicht wirklich auskenne mit der Frage, frage ich mich immer, ja, funktioniert das? Wer bezahlt das? Und so weiter. Also,
genau, ja.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Also du hast da ja irgendwie einen schönen Artikel, was die Iren so dazu denken. Aber kurz vorher natürlich die bevor du, ich glaube, du willst den Artikel vorlesen, ne? Zurückfrage, was denkst du denn dazu?
Ich bin natürlich auch ein Sympathisant, ich bin ja auch eine rote Socke. Und also für jemanden wie mich zum Beispiel, könnte ich mir das gut vorstellen.
Ja.
Ich habe das ja im Prinzip, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe ja Menschen, die mich unterstützen in meiner künstlerischen Arbeit. Und wenn man so will, gewähren die mir das ja. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit ich dann das mache, was ich mache. Und es ist ja schon so, dass ich das sowieso tun würde.
Mhm.
Also ich habe eine ganz starke intrinsische Motivation, wie man das so mit dem Fremdwort bezeichnen würde. Also so einen eigenen Antrieb, die Dinge zu machen, die ich ohnehin machen möchte. Ob sie nun Geld bringen oder nicht. Also die Kohle ist für mich nicht die Motivation, das zu machen. Und wenn dann jemand sagen würde, und wie gesagt, das tun ja Leute, weißt du was, hier hast du Geld, mach mal, was du machst. Das finde ich einen sehr befriedigenden Zustand.
Ja.
Es führt überhaupt nicht dazu, dass ich weniger arbeite. Aber es verschafft mir eine gewisse Sicherheit, so das eben machen zu können, was ich mache.
Genau.
Mein Und gut. Das finde ich ganz, also ich wäre auch ein Sympathisant, ja. Hm. Ja, ich lese dir mal die Geschichte vor. Ich habe das mal einfach mal gegoogelt. Ich habe das im letzten Jahr schon mal entdeckt. Ja, da habe ich schon mal irgendwo gelesen, hey, Achtung, in Irland machen die das bald. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja mal wow. Und dann habe ich eben neulich mal wieder gegoogelt, ja, was ist denn jetzt bedingungsloses Grundeinkommen Künstler Irland? Und dann war der erste Treffer ein Artikel aus der Berliner Zeitung. Ich kann jetzt gerade nicht sehen, von wann der war. Ich schaue das gerade noch mal. Vom 3.1., also Anfang des Jahres. Denn es geht ja eben, wie gesagt, in diesem Jahr los. Und der Artikel von Ingeborg Rute, der lautet so. Überschrift aus der Berliner Zeitung. Grundeinkommen, Doppelpunkt. Irland verteilt 105 Millionen Euro auf 2000 Künstler. Die Republik Irland beginnt das neue Jahr mit einem Pilotprojekt. 2000 Kunstschaffenden ist bis Ende 2025 ein staatliches Grundeinkommen sicher. Also es ist begrenzt erstmal. Ne? Nichts hält sich bekanntlich so zäh wie das Vorurteil. Es hat einen kostenlosen Dauerparkplatz in unserer Informationsgesellschaft. In Deutschland hängt dem viel diskutierten bedingungslosen Grundeinkommen trotz mutiger Testversuche eines engagierten Vereins und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ein Rucksack prall voller Schmähungen und Unterstellungen an wie Sozialschmarotzertum, Alimentierung, Faultierhaltung. Offenbar herrscht die weit verbreitete Meinung, dass dadurch die Motivation für echte Erwerbsarbeit zu leiden hätte. In der Republik Irland nimmt sich die Bewertung des staatlichen Testballons Kulturarbeit nicht mehr an ein Bruttosozialprodukt zu koppeln anders aus. Das Adjektiv bedingungslos wird anders interpretiert. Ohne die Verdächtigung, Künstler wollten sich in die soziale Hängematte legen. Sie wollen wirken, gesehen, anerkannt werden. Die zeitbegrenzte Finanzierung wird als Chance angesehen, viel zielstrebiger und wertvoller arbeiten zu können. Ohne mies bezahlte Nebenjobs, ohne die Mühsal in Dublins, Corks oder Galways Fußgängerzonen Musik machen zu müssen, zu tanzen und demütig bis frustriert auf einen Obolus zu warten. Das irische Kulturministerium beschloss, 2000 Künstlerinnen und Künstlern die nächsten 3 Jahre ein staatliches Grundeinkommen von 325 Euro pro Woche zu zahlen. 325 pro Woche. Eine Studie von Visual Artists Ireland hatte belegt, dass 3/4 aller Kunstschaffenden der Insel unter der Armutsgrenze leben. Man befragte die Bevölkerung. Deren Zustimmung zum Grundeinkommensprojekt für Kulturarbeiter war positiv. Über 9000 Bewerber gab es für das 105 Millionen Euro Programm. Eine Lotterie entschied. Aha, es sind also gar nicht mal alle, die da mitmachen dürfen. 707 der Empfänger sind bildende Künstler. Dazu kommen 584 Musiker, Filmemacher, Schriftsteller, Schauspieler, Tänzer, Choreografen, Zirkusleute, Architekten. Es gab keine Bedürftigkeitsprüfung. Die Empfänger dürfen noch andere Einkünfte erzielen. Grundsätzlich können irische Kunstschaffende steuerfrei arbeiten. Vorausgesetzt, ihr Einkommen übersteigt keine 50.000 Euro im Jahr. Das ist ja wohl auch ein Vorteil zu Deutschland, würde ich mal sagen.
Definitiv.
Uiuiui. Ja. Steuerfrei, wow, okay.
Ihr Land wird immer sympathischer.
Ja, finde ich auch. Clemens, falls du das hörst, das muss doch was für dich sein. Wir reden auch mit Clemens irgendwann bald. Der ist nach Irland ausgewandert und lebt da als Künstler, als Musiker.
Ja, kein Wunder, dass er nach Irland ausgewandert ist.
Da bin ich aber mal gespannt, was der dazu sagt. Letzter Absatz. Allerdings müssen alle Empfänger ihre Arbeit während des Pilotprojektes begutachten lassen. und sich verpflichten, für Forschungszwecke regelmäßig über ihr Schaffen zu berichten. So viel Staat muss halt sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das ist der Artikel. Also gar nicht mal alle, sondern ja. Man konnte sich bewerben und dann wurde gelost, offensichtlich, ne?
Na gut, es ist natürlich ein Versuch, ne? Irgendwie.
Ja.
Und ich finde auch okay, dass man erstmal ausprobiert, so, um rauszufinden, funktioniert es nicht, wie und so weiter. Also irgendwie muss man ja mal starten. Also, und dass man nicht flächendeckend das macht, sondern eben so, ich finde die Idee, eine bestimmte Anzahl zu nehmen und irgendwie das auszulosen, finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also,
ja.
Und ich meine, immerhin, das sind ja 1400 Euro, wenn ich das richtig in meinem Kopf so zusammengerechnet habe, pro Monat. Das reicht ja nicht zum Leben, aber es ist auf jeden Fall eine gute Stütze. Ne? Also ein gutes Ding, was du sozusagen, ist ein
da
gutes
kann man
Sprungbrett.
Drauf aufbauen. Also,
ganz genau.
Genau. Du kannst die Miete bezahlen, du kannst schon mal die schlimmsten Rechnungen bezahlen, die Versicherung. Ja. Ein Auto kannst du dir davon nicht leisten, Urlaub auch nicht. Sehr spartanisches Essen, naja gut, okay. Und dann musst du halt aber schon noch draufsatteln, damit du irgendwie gut über die Runden kommst wahrscheinlich, ne?
Ganz genau.
Aber machst du ja auch. Ich meine, du trittst dann ja auch vielleicht immer noch auf. Und wenn es die Fußgängerzone ist, aber ein paar Euro kriegst du da auch noch rein. Dann verkaufst du mal ein bisschen was du so erstellt hast. Dann, ne?
So. Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist ja sozusagen, ich meine, gut, die Vorstellung, der Staat finanziert dich ganz und du haust halt Kunst raus, so. Weiß gar nicht, ob das so eine erstrebenswerte Vorstellung ist, weil ein Stück weit ist der Anreiz, was verdienen zu müssen oder leben zu müssen, ja durchaus auch ein Anreiz, was zu tun. Also nicht, dass du andersrum nichts
das
tust,
stimmt.
Aber,
ja.
Aber wenn du einen Druck hast, tust du nochmal auf einer anderen Weise was. Also und es kann mal schlecht sein und mal gut. Also es kann dich mal inspirieren irgendwie und dich anspornen, weil du ja was brauchst. Und am anderen Punkt kann es auch sein, dass du dann irgendwie Konventionen eingehen musst und halt irgendwie sagst, naja, ich muss halt was verkaufen und so. Aber es gehört dazu. Aber mein 1400 Euro im Monat macht auf jeden Fall schon mal, gibt ganz schön Sicherheit, um dann, keine Ahnung, irgendwie, wenn du dann 500 Euro erwirtschaftest, damit kannst du dann zumindest mal grob über die Runden kommen. So, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Mieten in Irland sind oder so, aber so als Gedanke, als Einzelner. Wenn du eine Familie hast, ist es natürlich anders und so weiter, ist schon klar. Also, aber erstmal finde ich cool. Also, ja. Gut, du bist nun, wir sind ja beide Künstler, aber ich habe ja nun auch ein Angestelltenverhältnis und du hast vorhin jetzt gesagt, ja klar, das fändest du super. Ja, 1400 Euro ist doch erstmal schon eine ganze Menge, oder?
Ich finde das schon. Ich finde schon. Ich meine, ich bin ja bei meiner Familie angestellt. Ich lebe ja hier bei meiner Familie und habe zum Glück ein Dach über dem Kopf und kriege auch Essen und so. Das ist schon mal auch nicht schlecht, ne?
Jo.
Ich habe also auch einen Nebenjob als Künstler. Ich bin Familienvater.
Ja.
Könnte man.
Ja, das stimmt. Ja, ist so.
Im Prinzip ist es ja so. Also klar, du machst so Arrangements und natürlich, was ich auch noch mache, ist auch eine Art von Dienstleistung. Ich mache Coachings, ne? Mit denen ich ja auch ein bisschen Geld verdiene. Die auch doch einen recht großen Teil meines Einkommens ausmachen. Das heißt, ich mache schon Dinge für andere Leute, die anderen Leuten Geld wert sind und die keine Kunst oder keine reine Kunst in dem Sinne sind.
Sind es eigentlich Künstler-Coachings oder sind das mehr so Personality, Mentoring?
Sowohl das auch. Also es haben sich bei mir Leute gemeldet, die Künstler sind oder Künstlerinnen und die da irgendwie ihren Weg suchen und mir gemeinsam darüber nachdenken, wie der aussehen könnte, die auch in ganz ähnlichen Situationen sind, wie die, über die wir jetzt sprechen, die eben schauspielen oder tanzen oder so eine Dinge machen und natürlich auch immer das Problem haben, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen, aber dass das eben nicht so viel Geld einbringt, wie man das eigentlich braucht, um leben zu können. Und die dann natürlich auch Nebenjobs machen, wie in der Gastro arbeiten oder auch irgendwelche Coachings oder Therapiegeschichten oder so anbieten, ne?
Also, oder Musikunterricht, ne? Ja. Instrumentenunterricht machen Musiker ja dann ganz, ganz viel. Ja, das wäre sozusagen auch, bevor wir sozusagen über die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens für Künstler sprechen, müssten wir eigentlich erstmal auch ein bisschen über die Situation der Künstler sprechen, weil das ja gar nicht alle vielleicht wissen, weil, keine Ahnung, wenn du bei BMW arbeitest und irgendwie ein sattes Gehalt kriegst, dann sieht deine Welt ja ganz anders aus, als wie die Welt von jemand, der oder die, keine Ahnung, drei Jobs hat, um sozusagen, Kellnern geht und Gitarrenunterricht macht mit irgendwelchen Leuten und dazu, noch irgendwas austrägt. Also ich spinne jetzt ein bisschen was zusammen, um dann sozusagen ihre Kunst machen zu können, in der Hoffnung, dass die Kunst dann irgendwie auch natürlich noch ihren Teil dazu beiträgt, so dass man irgendwann mehr Kunst machen kann, und nur noch zwei Nebenjobs haben muss und so weiter. Ne? Also die Situation von Künstlern in Deutschland ist ja jetzt ja, wie gesagt, außer für die paar Promille, die davon leben können, ja nicht rosig sozusagen.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie in Irland. Guck mal, in dem Artikel stand 3/4 aller Kunstschaffenden unterhalb der Armutsgrenze. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Also bevor du wieder sagst, Künstler leben ja sowieso nur ihren Traum oder machen ihr Hobby zum Beruf. Also das ist die Theorie, ne?
Gut, die Iren trinken natürlich auch viel. Ne, die versaufen ja alles.
Ja. Der Ire an sich.
Der
ne?
Ire an sich versäuft alles. Also.
Genau. Ja, die Situation von Künstlerinnen und Künstlern ist ja die, dass du, wenn es wirklich nur um die reine Kunst geht, wenn es nicht Kunst ist, als Auftragsarbeit für irgendetwas, sondern wenn du das machst, was du als Künstlerin oder als Künstler tust, dann ist das etwas, worum dich niemand gebeten hat. Das ist halt das Grundproblem. Niemand wartet darauf. Und das ist ein Irrtum, dem ich, glaube ich, wie ganz viele Künstlerinnen und Künstler am Anfang meiner beruflichen Laufbahn als Künstler aufgesessen bin, dass ich gedacht habe, wenn ich etwas mache und ich mache es gut, dann sorgt die Qualität dafür, meine Arbeit, dass die Leute das auch haben wollen. Ja. Aber das ist nicht der Fall.
Ja, ja, genau.
Es wartet überhaupt niemand auf dich.
Ja.
Wenn du nicht da bist, bist du nicht da. Ja. Und wenn du dann Scheiß nicht machst, ist dein Scheiß halt nicht da. Und niemanden juckt das.
Ja.
Und deshalb ist es halt schwierig. Deshalb ist also eine Dienstleistung lässt sich natürlich leichter verkaufen, weil das eben etwas ist, was nachgefragt wird.
Ja.
Weißt du noch, als wir mit Van Schaffe gesprochen haben, dann haben die so ihren Weg erzählt als Musikerin. Und dann haben wir gefragt, ja, wovon lebt ihr so? Ja, so Dienstleistungsmucke, haben die dann gesagt, ne?
Genau.
Fand ich ein starkes Wort irgendwie.
Ja, ja.
Das war auch so, dieses Wort Mucke ist dann auch sehr bisschen verächtlich, ne?
Ja, ja, klar. Ja,
Dienstleistungsmucke halt. Ja, was sonst?
Du spielst halt dann auf irgendwelchen Festen, damit Leute sich die Kante geben können, als Beispiel.
Ja, ne? Und genau.
Gut, bist dann vielleicht froh, dass du mit 200 Euro nach Hause gehst und bist noch froh darum, dass dir keiner in den Gitarrenkoffer gekotzt hat. So.
Genau. Ja, von daher ist es also normalerweise der sichere Weg in die Armut und nicht zum Reichtum, das Künstlerdasein. Ja, aber was ich schon interessant finde, ist, dass die Mehrheit der Iren scheinbar dafür gewesen ist, ne? Dass man Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Da gibt es also, weiß nicht, ob das in Deutschland so gewesen wäre, wenn
ich ehrlich bin. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine Lobby für gibt. Also, dass es, weil Naja, also ich sag mal so, in Deutschland, ich glaube, Kunst ist schon gewollt. Und ne, jetzt, wenn du überlegst, bei Corona, diese ganzen Aktionen, also bei Corona waren ja Künstler mit die am meisten Leidtragenden, weil die einfach keine, also ich spreche jetzt mal von Musikern, sodass ich weiß nicht, wie es in den anderen Bereichen ist, aber da ich ja nun auch Musiker bin, weil du keine Auftritte mehr haben konntest und weil du sozusagen von einem auf den anderen Augenblick von einem vollen Kalender zu sehr, sehr viel Zeit wechseln musstest. Und das war schon für viele Leute echt bedrohlich, ne? Wenn du irgendwie dir was aufgebaut hast und es lief gut und du hast gemerkt, oh, und jetzt kommt der nächste Schritt und da habe ich Gigs und plötzlich, wupp, alles weg. Ja. Und dann gab es ja diese Aktionen, ohne Kunst wird es leise oder wird es
hieß still oder was
still,
hieß das so?
Still, ja, genau, still ja. War das, glaube ich. Ohne Kunst wird es still und so. Und mein Gefühl, aber vielleicht ist es dann natürlich auch nur meine Blase, war schon, dass da eine große Aufmerksamkeit war und Leute gesagt haben, nee, wir brauchen die schon. Und ich kann zumindest sagen, ich hatte ja große Angst, dass während Corona, oder was heißt große Angst, aber meine Befürchtung war, dass während Corona, weil die Leute natürlich alle auch ihr eigenes Geld zusammenhalten müssen, zum Beispiel die Spenden für Hossa Talk, dass sie einbrechen werden. Weil ich habe gedacht, naja, gut, so ein Podcast kickst du als erstes raus, sozusagen. Mhm. Aber das Gegenteil war der Fall. Ja. Es haben uns mehr Leute unterstützt. Und mein Gefühl war, weil die gesagt haben, ja, jetzt gerade brauchen die das. Gerade jetzt muss ich die unterstützen. Ich finde deren Sachen gut, die machen. Und das muss erhalten bleiben. So, ja. Also da waren Gefühl für da. Und deswegen würde ich schon sagen, ich glaube, in Deutschland gibt es das. Also Kunst wird grundsätzlich gemocht. Ob es eine Lobby für ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, da hätte ich noch ein Fragezeichen dran. Weil Deutsche ja auch sehr leistungsorientiert sind. So.
Ja, aber, stimmt. Ja.
Aber ich glaube, Kunst und wird schon, also ich glaube, Deutsche finden es wichtig, dass es sowas gibt. Wäre mein Gefühl.
Es kann sein. Ich frage mich halt, ob zum Beispiel bei der irischen Umfrage, ob die Leute irgendwie auch in dem Moment verstanden haben, was der gesellschaftliche Wert von Kunst ist. Also es geht ja darum, etwas zu erhalten.
Ne? Ja.
Das Grundeinkommen soll ja die Kunstschaffenden erhalten. Das soll ja verhindern, dass die irgendwann verschwinden, weil sie das nicht mehr aufrechterhalten können. Das ist ja eigentlich schön, wenn eine Gesellschaft sagt, ja, das wollen wir, weil wir den Eindruck haben, dass wir das tatsächlich auch brauchen. Ja. Es kann ja auch sein, zum Beispiel, dass der Pandemie-Effekt, den du gerade beschrieben hast für den Podcast, wo Leute gesagt haben, jetzt gebe ich erst recht was, weil ihr braucht das ja. Es kann ja auch sein, dass die Leute gedacht haben, und ich brauche das jetzt gerade auch. In dieser Zeit.
Ah, ja.
Weil mir das Hoffnung gibt oder das Gefühl, ich habe immer noch an irgendwas Anteil. Ich bin gerade immer nur zu Hause, wir sind im Lockdown und so. Und wenigstens macht ihr eure Sache noch weiter und ich kann weiter Anteil haben an irgendetwas, was eben weitergeht. So.
Ja,
und ich habe
nicht
das Gefühl, ich bin nur auf mich geworfen. So, ne?
Genau.
Und das wäre ja auch ein ganz wichtiger Wert.
Ja, ganz genau. Und das wäre ja bei Kunst sehr ähnlich. Ne? Wenn du dann, keine Ahnung, je nachdem, was die Art von Kunst ist, die du magst, meinetwegen einen Maler unterstützt und der stellt dann seine Bilder online und du kannst daran Anteil nehmen und der spricht mit dir und ne, über irgendwelche Zoom-Calls oder so und du sitzt zu Hause und hast trotzdem das Gefühl, ja, das, was meinem Leben irgendwie Freude gibt, Kunst, kann ich und diesen oder jenen Künstler, den ich mag, den unterstütze ich und der und bin verbunden und das, ne, so ähnlich funktionieren ja auch die Crowdfunding Geschichten, dass Leute sagen, ich will, dass diese CD auf den Markt kommt oder ich will, dass der seine Bilder malt oder so und dafür zahle ich jetzt das und das. Ja. Und dafür kriegen sie ja in der Regel an der Stelle dann zumindest auch irgendwie einen Kontakt zum oder einen mehr Kontakt zum Künstler als nur, wenn sie irgendwo in eine Galerie gehen und ein Bild kaufen oder so.
Das stimmt. Das stimmt, da entstehen auch wirklich Verbindungen. Also das kann ich wirklich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe ja stellenweise Kontakt zu den Leuten, die mich finanziell unterstützen. Genau. Und das sind richtige Beziehungen. Wir mailen uns nicht jede Woche, aber es gibt immer wieder mal so Feedback, so ich finde das super, was du machst. Oder ich schreibe, ey, vielen Dank, dass du mir hilfst. Und das sind dann eben nicht einfach nur Namen oder so, sondern das werden dann wirklich Personen, mit denen ich was verbinde. Und da entsteht eine ganz coole Art von Zusammenhalt und Gemeinschaft auf diese Weise.
Genau.
Und so könnte man das ja bei dem bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie auch verstehen als so eine Art von Solidargemeinschaft. Also genau. Es sieht ja so aus, als wäre das vom Bruttosozialprodukt?
Ja.
Abgekoppelt. Also nicht irgendwie Künstler erwirtschaften im Jahr so und so viel, deshalb müssen wir denen jetzt auch so und so viel zurückgeben, sondern irgendwie mehr, wir sind als Gesellschaft eine Solidargemeinschaft und das, was die da machen, das brauchen wir,
genau,
um uns als Gesellschaft gut zu fühlen. Und deshalb wollen wir das gerne erhalten. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke, denke ich mir, ja, dahinter.
Genau. Naja, das bedingungslose Grundeinkommen wird natürlich nicht den Kontakt zwischen Künstler und Crowdfunder fördern, weil das sind halt unterschiedliche Ebenen. Aber für den Künstler ist es, also jetzt die Geschichte mit dem Crowdfunding und mit der Pandemie sollte ja nur belegen, dass das Leuten wichtig ist.
Ja, ne? So. Absolut.
Und die Frage ist halt, ob eine Gesellschaft nicht auf den Trichter kommt, eben genau wie die Iren das da machen, zu sagen, genau, was du gerade erzählt hast. Wir brauchen das. Und deswegen sorgen wir dafür, dass es das gibt in irgendeiner Form.
Genau.
Also finde ich erstmal logisch und finde ich auch erstmal gut.
Das stimmt. Und trotzdem scheint mir trotzdem kein sehr naheliegender Gedanke zu sein für viele Leute. Dass das irgendwie, weißt du, wir haben letztes Mal über Nick Cave geredet.
Ja.
Und der Marco hat uns erzählt, dass Nick Cave dann während der Pandemie ein neues Projekt gestartet hat. Diese Red Hat Letters oder wie heißen die? Ich weiß nicht, dieser Blogpost, wo Leute ihm eine Frage stellen. Dieser Blog, Leute stellen ihm eine Frage und er antwortet darauf in längeren Texten.
Ja.
Und das ist ja in der Pandemie entstanden. Da sitzt ein Musiker zu Hause und sagt, ich kann nicht touren, okay, was mache ich jetzt, ich mache was Neues. Und dann entsteht eine neue, wenn man so will, eine neue Kunstform, die total bereichernd ist, an der auch ganz viele Leute teilhaben. Und das, finde ich, ist eine typische Reaktion von Kunst auf eine schwierige Situation.
Genau.
Und ich kenne andere Beispiele, zum Beispiel der Marc Dörr, der mal bei uns gewesen ist, bei Kubens Erben. Marc und Jackie, weißt du noch, die beiden Fotografen?
Genau.
Der Marc hat angefangen, in der Pandemie Fotos zu machen von Leuten auf der ganzen Welt, glaube ich, via Skype. Mhm. Der hat die irgendwie gefunden.
Mhm.
Die haben sich bei ihm gemeldet. Dann hat er mit denen lange geredet, stellenweise stundenlang, um die kennenzulernen. Und dann haben die sich vor ihrer Webcam, gepostet. Und der hat die fotografiert.
Ja.
Das sind mega geile Bilder entstanden.
Hat er die fotografiert oder Screenshots gemacht?
Er hat die fotografiert.
Also dann tatsächlich den Bildschirm fotografiert?
Er hat den Bildschirm fotografiert. Mhm. Er hat einen großen, sehr guten Bildschirm dann genutzt dafür und hat das dann mit einer Sofortbildkamera oder was, ich weiß gar nicht mehr genau. Es sind total tolle Bilder entstanden.
Super.
Und auf so eine Idee kommst du ja eigentlich nur an ganz bestimmten Situationen.
Genau.
Zum Beispiel, wenn du nicht aus dem Haus gehen kannst oder so, ne?
Genau.
Als Fotograf jetzt. Also als People-Fotograf so. Ja. Und da entstehen neue Verbindungen und dann sieht man wieder die Bilder und denkt darüber nach, was sind das wohl für Leute, die in Frankreich, das waren ja stellenweise sogar Aktfotos. Also
echt?
Ja, das waren ja Leute, die ihn gar nicht gekannt haben und die sich dann für ihn vor ihrer Webcam ausgezogen haben, damit er sie fotografieren. Das ist ja vollkommen irre, finde ich. Ne? Und das meine ich, das ist so ein krasses Beispiel dafür, wie Kunst dann auf bestimmte Situationen reagiert und irgendwie daraus auch wieder was Schönes macht. Aus so einer Situation was Schönes macht.
Nur daraus Kapital zu schlagen, ist halt nicht unbedingt einfach.
Das funktioniert in den allerseltensten Fällen, ja.
Genau.
Ja. Genau. Und dann als Gesellschaft zu sagen, ja, wir wollen, dass sowas passiert.
Genau.
Weil wir brauchen Frederik die Mäuse halt
genau.
für den Winter, dass die ihre Farben zeigen, wenn wir nichts mehr zu fressen haben. Das ist, ich finde, das ist ziemlich weit fortgeschritten für eine Gesellschaft. Wenn die das sagen, ist das wow.
Ja. Ich finde auch, das ist eine super Idee. Und ich meine, die nehmen ja schon auch, was waren das, 135 Millionen?
Oder oh, da
was?
Muss ich gerade mal gucken.
Also auf jeden Fall schon eine ganze Menge Geld in die Hand. Das
hier, 105 Millionen.
105 Millionen, genau.
105 Millionen, das ist schon viel.
Ist schon auf jeden Fall kein Kleckerbetrag, sondern eine ganze Menge Geld dafür. Ja, ich meine, was die Leute ja immer fragen, ist, ja, keine Ahnung, könnte man das nicht auch den Krankenschwestern geben?
Ja, genau. Ja, und die Frage ist nicht schlecht.
Ja, natürlich, die haben ja vollkommen recht, weil die Krankenschwestern zu viel, viel zu wenig verdienen.
Stimmt.
Also die haben das auch, die hätten das auch verdient, dass da mehr verdient wird, sozusagen.
Das war witzigerweise genau gleich Markus' Reaktion. Ich habe neulich mit Marco darüber diskutiert, in unserer Fabrik, wo wir zusammen arbeiten, in der Kunstfabrik da.
Marco Michalczyk. Unser Nick Cave-Fachmann.
Genau. ich habe ihm gesagt, ich möchte mit Jay über dieses Thema reden. Und dann hat er gesagt, oh, das ist ja ein interessantes Thema. Und dann hat er ziemlich sofort gesagt, aber was mir sofort einfällt ist, warum gerade nur den Künstlern?
Naja, genau.
Das ist ja total ungerecht. Und das hat er als Künstler gesagt, was ja auch ein bisschen witzig ist.
Genau.
Ja, die Frage ist berechtigt.
Ja. Ja, natürlich, aber gut. Auf der anderen Seite kannst du natürlich aber auch sagen, naja, irgendwo fängt man an. So. Mhm. Und ich meine, dass Krankenschwestern meinetwegen oder Pflegepersonal zu wenig verdient, wissen wir alle und daran muss sich auch definitiv etwas ändern. Also nur weil man jetzt mit Künstlern ausprobiert, ob das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen funktioniert und eine gute Idee ist und so weiter, heißt nicht, dass man sagt, damit sind die anderen Felder egal. Mhm. Also zumindest würde ich das so sagen. Aber du musst ja trotzdem irgendwo anfangen. Und zumindest hast du hier eine Berufsgruppe von Leuten, die es grundsätzlich schwer haben, mit dem, was sie machen, Geld zu generieren, wo man aber als Gesellschaft relativ einfach sich vergegenwärtigen kann, dass das wirklich wichtig ist, dass es diese Berufsgruppe gibt. So, mhm. Also die Gesellschaft kriegt ganz schön viel dafür. Sozusagen.
Ja,
also es ist nicht so, dass man jetzt einfach so sagt, ja, wir machen jetzt mal so ein Projekt, auch das wäre denkbar, bedingungsloses Grundeinkommen für Arbeitslose. So, und gucken mal, ob das die eher inspiriert, da in die Pötte zu kommen oder ob Netflix quasi explodiert bei denen. So, also,
ja, ist natürlich jetzt auch. Da spielst du natürlich auf das Vorurteil an. Also
ja,
genau. Spiel ich auf, gar nicht arbeiten wollen. Ne?
Ja, genau, da spiele ich voll aufs Vorurteil an. Also ich meine, auch das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, wir probieren das mal aus. So. Mhm. Aber bei Künstlern ist es definitiv so, dass man als Gesellschaft an sich eine ganze Menge kriegt. Und nun Leute hat, die kreativ arbeiten und die sozusagen sich für das reinhängen, was sie da machen und die eben, wie wir das geschildert haben, mit irgendwelchen Nebenjobs und allem möglichen versuchen, über Wasser zu kommen. Aber also von daher finde ich Künstler eigentlich eine ziemlich gute Berufsgruppe, um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen mal auszuprobieren. Weil mein Verdacht wäre, die schaffen ja. Also, also mag sein, da gibt es bestimmt auch schwarze Schafe und so weiter. Aber grundsätzlich ist ja jemand Künstler, weil er in sich diesen Drang hat, was zu kreieren. Und nun die Leute, die sozusagen noch drei Jobs nebenbei haben, nehmen dafür sozusagen auch eine ganze Menge Entbehrungen in Kauf, dass sie ihre Kunst machen können.
Na, das stimmt.
Also das Vorurteil greift, finde ich, nicht oder weniger, dass man sagt, ja, die legen sich dann alle auf die faule Haut. So, also, weißt du, was ich meine? Und dann würde ich sagen, ja, eigentlich die beste Gruppe, um so ein Pilotprojekt mal zu machen. Also, man muss ja ein bisschen Erfahrung mit dem Thema schaffen. Ich wäre jetzt auch nicht der sagt, das wird 100% funktionieren oder alle sollten unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Also in der Theorie würde ich dem zustimmen, aber ob das in der Praxis wirklich klug ist, das muss man schon noch mal ausprobieren, oder?
Ja, ich denke halt die ganze Zeit, man könnte sagen, naja, bei manchen Künstlerinnen oder Künstlern ist es mir nicht so ganz klar, was jetzt der Wert für die Gesellschaft sein soll, ja, bei dem, was die da tun.
Du meinst, wenn die irgendwie Scheiße an die Wände schmieren und Fotos davon machen, dann weiß man auch nicht so ganz genau, ob das nun die Gesellschaft bereichert oder nicht.
Ja, natürlich, genau. Und die Frage ist ja, welchen Wert hat Kunst an und für sich irgendwie, ne? Ist das, also ich bin ja davon überzeugt, dass eine Gesellschaft Kunst braucht.
Definitiv.
Auch komische Kunst, auch merkwürdige Kunst. Also ich denke, dass so etwas passieren muss und dass eine Gesellschaft dadurch grundsätzlich bereichert wird. Aber wenn du einzelne Werke anschaust in Ausstellungen oder so, kann es dir ja schon passieren, dass du denkst, also das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, ne? Dafür, dass dafür jetzt meine Steuern verwendet werden, damit du diesen Scheiß machst. Das ist ja irgendwie auch ein naheliegender Gedanke eigentlich.
Und wer bezahlt es? Ja. Ich. Von der meiner Sozialhilfe.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann aber schon wieder ein recht abstrakter Wert von Kunst.
Ja.
Über den man reden muss, an den ich glaube, aber wo es nicht ganz leicht ist, dass den Leuten immer so ganz klar zu machen, warum das wichtig ist. Dass ich also einen Kleiderbügel an die Wand hänge und sage, das ist jetzt mein Kunstwerk. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ja, jetzt nicht mehr.
Und, ja, genau.
Und dann reden wir über den Schattenwurf des Kleiderbügels an der Wand und dann sage ich, ja, das hätte ich aber auch gekonnt. Und dann sagt der Künstler, darum geht's nicht.
Und dann, der Künstler sagt, mag sein, aber du hast es nicht gemacht.
Was die schlauste Antwort ist auf diesen Spruch, dass er nicht auch gekonnt. Ja, genau. Irgendwie ein bisschen ist es ja schon, oh nein, jetzt komme ich doch wieder drauf. Ein bisschen ist es ja schon mit der Kunst auch wie mit der Religion, ne? Fuck. Ja. Das sind beides so weiche Werte, so fluffiges Zeug, was irgendwie das Leben in einer Gesellschaft mit ausmacht, was irgendwie mit dazugehört. Und niemand kann so richtig sagen, warum das wichtig ist, ne? Dass Leute an ein fliegendes Spaghetti-Monster glauben. Und wir sagen dann, ja, lass die mal. Wenn die zu ihrem fliegenden Spaghetti-Monster beten, das hilft auch. Und dann sage ich, ja, wem denn? Ja, auf jeden Fall machen sie sonst nichts Schlimmes. Keine Ahnung, oder was man sich denn halt so ausdenkt, dass die fliegende Spaghetti-Monster-Gemeinde irgendwie auch ein notwendiger Teil einer Gesellschaft ist, ne?
Ja.
Das ist mit der Kunst ja ein bisschen ähnlich, finde ich. Also wenn ich so durch Kunstausstellungen laufe.
Ja, aber ist das wirklich, also ich sag mal so, also ist natürlich echt super, dass du diesen Vergleich so bringst, weil ich sagen würde, naja gut, Religion, da haben die Leute was davon, die Teil dessen sind. Oder die Religiösen bringen sich in irgendeiner Form eben hilfreich, produktiv, wie auch immer, in die Gesellschaft ein. Keine Ahnung, sie machen eine Tafel für Menschen oder besuchen Leute im Krankenhaus oder so.
Motiviert dann, durch ihren Glauben, ne?
Genau, das wäre dann ein Punkt, wo man sagen würde, ja, okay, ich glaube zwar nicht an das Spaghetti-Monster, aber immerhin besuchen die Leute im Krankenhaus, das ist ja schön. Hm. Aber wenn das jetzt nicht ist, dann ist sozusagen der religiöse Akt, die Spiritualität, die Menschen miteinander feiern, ihre Lieder singen, wie auch immer, ihre Vorträge hören und so. Das ist dann eher was für sie selber. Und jetzt kann man hoffen, dass die Religion die friedlicher und fröhlicher macht, sodass der Rest der Gesellschaft doch noch ein kleines bisschen davon hat. Gut, wenn man sich die Religion so anguckt, ist das nicht immer der Fall. Manchmal kann die Gesellschaft auch gut auf die Beiträge verzichten, die dann aus dieser Ecke kommen. Aber trotzdem, also weißt du, was ich meine? Ja. Da hat derjenige was dann davon im Großen und Ganzen. Und das ist ja, sei ihm ja auch gegönnt. Ne? Ist ja nicht falsch. Jemand darf dann ja, keine Ahnung, seine Lieder singen und sagt, ach, das hat mich jetzt fröhlich gemacht. Und
das stimmt.
Dann
aber
freuen
muss,
wir uns.
Aber muss die Gesellschaft das subventionieren? Ne? Das
genau.
Ist dann die Frage.
Ja, genau. Jetzt bei Kunst wollte ich zumindest sagen, da gibt es ja einen Output. Und nur dann ist es ja Kunst. Also wenn jemand sagt, ich bin Künstler, aber
stimmt.
Es keinen Output gibt, ist der nicht wirklich ein Künstler. So, also,
das stimmt.
Also sprich, es gibt in irgendeiner Form irgendein Output, und den kann man sich angucken, anhören, da reingehen, damit in Berührung kommen. Mhm. So. Mhm. Und da würde ich sagen, natürlich gibt es die Leute, die sagen, das check ich nicht. Was soll der Kleiderbügel an der Wand? Finde ich Quatsch. Mhm. So, aber andere stehen davor und sagen, boah, also dieser Kleiderbügel, der war jetzt auch, also da habe ich, das muss ich sagen, ich habe noch nie so einen Kleiderbügel gesehen. So, also wie auch immer, also ich will damit sagen, es gibt den Moment, dass Kunst Menschen inspiriert, Menschen berührt, Menschen zum Nachdenken bringt, ja. Menschen verstört, also auf jeden Fall etwas mit ihrem Leben macht. Hm. Und das ist ja etwas, was dann erstmal da ist. Also was anders als bei der Religion, die ja dann eher privat ist, sozusagen, also in einem geschlossenen Raum, wo dann die Gläubigen kommen und ihre Rituale machen, zumindest die Möglichkeit ist, wenn dann jemand seine Bilder ausstellt oder seine Songs auf Spotify veröffentlicht oder wie auch immer, Menschen das sich anhören können oder ansehen können und dafür von mir aus kalt gelassen werden oder berührt werden. Hm. Und wenn sie kalt gelassen werden, sagen die, dafür will ich kein Geld geben. Aber die berührt werden, die sagen, ja, davon hatte ich was. Hm. Also, weißt du, was ich meine? Da finde ich, ist schon noch ein Unterschied zur Religion. Hm. Deswegen würde ich sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für Gläubige, weiß ich auch nicht so genau. Also davon hat die Gesellschaft, wenn die sich dann eben sozial engagieren, okay, dann können wir auch darüber nachdenken, finde ich. Aber nur, weil die glauben.
Grundeinkommen also, für Fußballfans, Fußball, genau. Grundeinkommen für Trekkies.
Genau.
Ja, aber ja, man könnte ja auch einen Gottesdienst besuchen und sehr berührt sein und dann vielleicht von einem gewalttätigen Menschen sich zu einem friedlichen Menschen verändern und so. Und das hätte auch einen Nutzen für die Gesellschaft.
Ja, genau. Also ich finde ja sozusagen, wir haben da neulich auch irgendwie drüber diskutiert, über die Frage Laizismus oder nicht. Habe ich mit meiner Tochter drüber diskutiert. Ne? In Frankreich gibt es ja die ganz strikte Trennung zwischen Kirche und Staat.
Ja.
So, ne? Da darf an Schulen gibt es keinen Religionsunterricht, weil strikte Trennung hier, das ist eine staatliche Sache, Bildung und so weiter. Mhm. Das hat nichts mit Religion zu tun. So. Und ich habe dafür argumentiert, dass ich gesagt habe, naja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass der deutsche Staat das ein bisschen anders macht, weil der deutsche Staat sagt, wir leben davon, dass es hier pluralistisch gesehen verschiedene Gruppen, auch mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und Ideologien und so weiter, dass es die gibt und dass die sozusagen sich in den Staat einbringen. Also wir haben darüber diskutiert, ob meinetwegen religiöse Schulen, ob es sowas geben sollte, weil die kriegen ja auch Geld vom Staat.
Ja.
So, ne? Und man könnte nun, und man kann, finde ich, gut argumentieren, naja, der Staat bezahlt hier religiöse Indoktrination. So.
Ja.
Und das tut er ja auch ein Stück weit. Und das hat natürlich seine Grenze, sozusagen. Also, aber ein Stück weit ist es auch okay, weil der Staat sagt, naja, wir leben davon, von dieser Vielfalt. Wir leben davon, und wenn, und das hier eine bestimmte Gruppe sagt, ja, unter unserer, und in unserem Glauben bilden wir diese jungen Menschen. Wie gesagt, das hat seine Grenzen, wo ein Staat sagen muss, jetzt ist Schluss. So, das ist klar. Aber in diesen Grenzen, hat der deutsche Staat daran Interesse, dass sich diese Gruppen, unterschiedlich wie sie sind, in die Gesellschaft einbringen. Und deswegen fördert er das.
Ja.
Und so ähnlich ist das ja dann mit Künstlern auch, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Also,
und ich würde dafür argumentieren, dass ich sage, also ich kann schon verstehen, meinetwegen, dass Atheisten sagen, die Kirchen sollten kein Geld vom Staat kriegen. Kann ich verstehen. Mhm. Und gleichzeitig sage ich aber, ja, aber überlegt mal, ist es nicht ein ärmerer Staat, wenn es keine religiösen Gruppen gibt, die ihre Ideen mit einbringen? So? Also ist es nicht bunter und hilfreicher, auch im pluralistischen Sinne, dass man verschiedene Dinge sich angucken kann und seine Meinung bilden kann, weil man aus verschiedenen Ecken Impulse kriegt und so weiter. Ja. Ich würde sagen, ja. Und das heißt natürlich auch genauso muslimische Schulen oder atheistische Schulen, die fallen da genauso rein.
Genau.
Und ich würde sagen, Künstler wären jetzt genauso ein Punkt. Und da hast du eben den Punkt, weil das ja eben nicht eine Institution ist, sondern Einzelleute, da musst du dann auf sowas gehen wie ein Grundeinkommen, um das zu fördern, um das sozusagen, damit das nicht einschläft, damit das nicht aufhört, damit das sozusagen, damit die ihre Impulse in die Gesellschaft bringen. Von daher finde ich, macht das eigentlich voll Sinn. Also in der Art und Weise, wie wir zumindest in Deutschland Gesellschaft begreifen.
Ja.
Also.
Ja, genau, stimmt. Dem geht die Grundannahme voraus, wir brauchen das an und für sich.
Ja.
Und deshalb fördern wir auch konkret.
Ja.
Auch wenn wir nicht sagen können, ob das, was du dann produzierst als Künstlerin, für uns wirklich irgendwie hilfreich ist. Aber ne? Du bist Teil eines Phänomens, was wir brauchen. Das ist jetzt für die irische Kultur vielleicht noch ein bisschen leichter. Naja, gut, wir reden auch immer von den deutschen Dichtern und Denkern, aber in Irland ist, glaube ich, das Bewusstsein für die großen Schriftsteller ziemlich stark da. Also ist irgendwie so eine Schriftstellernation. Ne? Und es gibt viele klassische Autoren, die wirklich zum kulturellen Erbe sozusagen gehören. Vielleicht ist es irgendwie auch im Bewusstsein der Leute noch stärker da. Das macht uns irgendwie auch aus. Das macht uns irgendwie auch als Iren aus. Wir sind geile Geschichtenerzähler. So, ne? Wir brauchen das. Wir hoffen, dass auch in der nächsten Generation und übernächsten Generation wieder solche Menschen auftreten, die in der Lage sind, solche Geschichten zu erzählen oder solche Bücher zu schreiben oder so. Das ist schön, wenn es das gibt, wenn das angelegt ist im Bewusstsein einer Gesellschaft.
Und ich meine, also das ist die eine Seite. Und ich sage jetzt mal aus Musikerperspektive, ich habe jetzt neulich gehört, dass pro Tag werden auf Spotify 40.000 neue Songs veröffentlicht.
40.000 pro Tag?
40.000 neue Songs pro Tag.
Das ist irre.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
So. Und als ich neulich mit meinem Freund Lothar Kosse irgendwie zusammenkam, sagte der so, naja, er fragt sich, ob die Zeit, wo man sozusagen Musik, also ob das eine begrenzte Zeit war, wo man Musik als Tonträger und jetzt nicht nur haptisch, sondern so, wir hören mal eine CD durch.
Ja.
Ob das einfach eine begrenzte Zeit war.
Ja.
ob die Zeit um ist, weil die Leute halt nur noch Playlisten hören und dann kommst du da mal rein mit deinem Song, wenn du Glück hast oder nicht.
Ja.
Aber dass jemand, so wie früher, ne, erinnert dich, wir sind ja noch aus der Generation Schallplatte,
ja.
Wo du gehört hast, keine Ahnung, AC/DC bringt eine neue Platte raus und du hast gedacht, oh, und am Freitag erscheint sie und am Freitagmorgen um 9 Uhr hast du Schule geschwänzt und standest in deinem Plattenladen und hast gesagt, ist die neue AC/DC da?
Ja.
Und da sagst du, nee, sorry, ist noch nicht da. Ah, wann kommt sie? Ja, ich hoffe um 3. Okay, und dann standest du um 3 wieder da, weil du damals gab es noch kein Internet, dass du fragen konntest, ob es nun möglich da ist. Du standest wieder da und er sagt nur, guck dich an mit großen Augen und sagt so, sorry, AC/DC ist noch nicht. Und dann stehst du am Samstag wieder da und am Samstag ist sie da. So, und dann gehst du mit dem Ding nach Hause und schon auf dem Weg nach Hause stellst du dir vor, wie das sein wird, wenn du das Ding auspackst und dann auf den Plattenteller legst. Und dann bist du zu Hause und holst die LP raus. Dann hat die noch diese Innenverpackung.
Genau.
Und du holst sie aus der Innenverpackung und du guckst natürlich erstmal das ganze Cover an und dann hast du sie in den Händen und das fühlt sich toll an und dann legst du sie auf. Und zum ersten Mal hörst du die neue Scheibe von AC/DC.
Ja.
Und du sitzt da und du machst auf und sagst, meine Band. Und dann geht's los und es geht dir in den Magen und du hörst das ganze Album und dann drehst du es um und machst wieder diesen Plattenarm drauf.
Weil es eine Vinylplatte ist, ne?
Genau,
man muss das kurz den jüngeren Zuhörern kurz erklären, ja.
Stimmt, ich spreche von Vinyl, genau. Ne? Also wirklich, wir sind ja alte Männer hier, ja? Alte weiße Männer.
Genau.
So, und dann hörst du die B-Seite und also, weißt du, so dieses Gefühl.
Ja, ja, ja. Ich weiß es noch. Ja.
Das kannst du heute nicht mehr erleben.
Hm. Stimmt.
Das kannst du heute nicht mehr erleben. Du kannst andere Dinge erleben und jetzt, ich meine, früher war alles besser, aber dieses Ding mit einem Longplayer dann auch irgendwie den immer wieder zu hören und
die Aufregung auch. Die Aufregung. Hoffentlich ist die gut. Hoffentlich ist die nicht scheiße.
Ja, ja,
hoffentlich
genau.
Ist die wirklich genau. Gut.
Und dann, die Enttäuschung, wenn sie scheiße
genau,
ist. Und,
oh, genau, genau.
Ja, das ist eine Art von, also von einer Beschäftigung mit Musik, die du heute fast nicht mehr haben kannst. Mhm. Natürlich kannst du dann auf Spotify sagen, ich höre mir jetzt den Longplay an, aber das machen die wenigsten.
Mhm.
Und dort hast du es auf Knopfdruck. Also so, weißt du, was ich geschildert habe gerade? Das ist rum.
Ja.
Und der Lothar meinte, ja gut, vielleicht müssen wir damit leben, dass diese Zeit rum ist.
Mhm.
Und wir als Künstler müssen uns halt dann überlegen, was wir damit machen. Und das stimmt ja auch, ne? Also ich will damit ja nur sagen, 40.000 Songs pro Tag, die Beschäftigung mit dir und deiner Kunst nur noch über Playlisten und so weiter, das ändert für dich als Künstler schon eine ganze Menge. Und das macht es für dich umso schwerer, eine Fankultur herzustellen, einen Kontakt herzustellen oder gar davon zu leben.
Mhm.
Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also die Möglichkeit von Musik zu leben ist heute ungleich schwerer, auch wenn man sagen kann, ja, du kannst doch deine Sachen bei Spotify veröffentlichen. Ja gut, aber da veröffentlichen pro Tag 40.000 andere Songs.
Ja.
Und davon dann einen Reibach zu machen, ist quasi also verschwindend gering.
Das gelingt noch nicht mal den wirklich bekannten Künstlerinnen und Künstlern.
Überleg, wie das war, als du hast deine CD an Mann zu bringen.
Ja, ja.
Wie du im Internetportale angeschrieben hast.
Und sicher.
Und du hast eine echt geile CD gemacht, Gofi. Und ich weiß, wie frustriert du warst, als du irgendwie deine Mails geschrieben hast und da kam fast nichts zurück.
Ja, stimmt.
Und du denkst, ja, ich habe eine tolle CD gemacht, aber die hört quasi fast niemand.
Ja, weil da ja auch so eine riesige Masse an kulturellen Produkten ist, ne? Eine riesige Masse. Und man kann das den Leuten auch gar nicht verübeln. Wer will da überhaupt noch durchsteigen? Wer will das überhaupt noch alles wahrnehmen, was da passiert? Und dann kommt irgendjemand und macht wirklich gute Musik. Wie willst du davon überhaupt auch nur irgendwas mitbekommen? Und selbst wenn du etwas davon mitbekommst, welchen Wert hat das für dich, wenn du noch ungefähr am selben Tag 200 andere Möglichkeiten hast, irgendwie eine andere geile Musik zu hören. Und das ist, stellt ja wieder die Frage nach dem Wert. Also wenn man das jetzt mal so rein marktmäßig bedenkt, ne? Also Angebot und Nachfrage, ne? Der Preis wird bestimmt durch das Angebot und die Nachfrage. Und je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Aber wenn die Nachfrage so gering ist, weil die Leute überhaupt gar nicht die Gelegenheit haben, nachzufragen, dann ist der Shit, den du machst, halt markttechnisch gesehen überhaupt nichts wert.
Ja. Ja.
Aber wir wissen, dass das nicht stimmt.
Ja, genau.
Wir wissen, dass das eigentlich wertvoll ist. Und selbst, und wenn du dann das Glück hast und zu den wenigen Eingeweihten gehörst, dass die eine bestimmte Musik zum Beispiel oder irgendeine andere Form von Kunst entdeckt haben, und dann sitzt du plötzlich bei dir zu Hause und wirst da voll mitgenommen und hast ein richtiges Erlebnis mit diesem Kunstwerk.
Ja.
Und du bist einer von 10 in deiner Stadt, ja, ne? Also dann ist das natürlich wertvoll, aber wirtschaftlich gesehen ist es wertlos.
Genau. Ja, genau.
Weil der Markt das überhaupt gar nicht regulieren kann, den Wert.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wozu brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler? Hey, 40.000 Songs pro Tag, da ist doch genug Shit da. Da können wir doch die Steuern sparen und den Krankenschwestern geben.
Ja, genau.
So, genau. Ja. Und gleichzeitig müssen die armen Arschlöcher, die 40.000 Songs produzieren, ja trotzdem von irgendwas leben.
Ja.
So, und die werden garantiert nicht davon leben, dass sie sie auf Spotify stellen.
Nee,
das kann keiner.
Das kann keiner.
Und wenn dann eine Gesellschaft eben sagt, ja, okay, wir sehen ein, es ist schwieriger geworden. Also jetzt bleiben wir mal kurz beim Musikbusiness, weil es dort eben so anschaulich ist.
Genau.
Wir sehen ein, es ist schwieriger. Und ob nun 40.000 oder 5 ist eigentlich auch egal. Mhm. Wir brauchen euch. So, wir brauchen das, was ihr tut. Das, was ihr uns gebt. Und dann finde ich es sehr legitim und eigentlich super hilfreich, diese Form von, also diese Menschen mit dem, was sie der Gesellschaft geben und auch von mir aus nur möglicherweise geben. Hm. Weil natürlich gibt es die Künstler, die machen dann irgendwelche Sachen, die sehen nur 3 Leute. Und du sagst, naja, muss jetzt dafür der Steuerzahler ran? Aber das kannst du ja nicht. Also wie willst du das irgendwie regeln? Also wie willst du das abwägen? Und natürlich muss es, kann man nicht, also ich meine, natürlich werden die Kritiker sagen, ja, da ist doch Tür und Tor offen für Missbrauch. Mhm. Und so ist es ja immer, dass sowas, und das muss man natürlich auch irgendwie, aus dem Grund machen die ja auch in Irland, dass du dann das irgendwie dokumentieren sollst. Also dass schon klar ist, wir wollen das nicht einfach nur in die Luft blasen, sondern wir wollen das Leuten geben, die tatsächlich etwas kreieren. So. Aber ich würde sagen, das ist es wert. Also
ich finde es eigentlich echt gut, dass du immer wieder den Vergleich ziehst mit der Pflege in Deutschland. Auch wenn du immer wieder Krankenschwestern sagst, obwohl auch Männer in dem Beruf arbeiten. Das,
das war nicht richtig. Mir fällt es auch jedes Mal auf. Und ich denke dann, ja, scheiße, ich bin halt 50 Jahre alt. Also, 54
aber,
sogar
aber,
schon.
Aber das ist wirklich ein gutes Bild, weil es hat irgendwann, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrzehnt das war, hat die Politik beschlossen, wir regeln das über den Markt. Hm. Krankenhäuser werden Wirtschaftsbetriebe. Hm. Und die müssen halt profitabel wirtschaften.
Ja.
Und dann sind alle Probleme gelöst, weil dann kriegen wir das alles, der Markt regelt das schon.
Ja.
Und heute ernten wir das, was dabei rauskommt. Also wir haben einen absoluten Pflegenotstand, nicht nur in der Altenpflege, in der ganzen Krankenhauslandschaft, im Notfalldienst, muss man sich vorstellen, dass stellenweise die Notärzte und Rettungsteams überlastet sind, weil die zu wenig Personal haben und stellenweise wirklich spät bei den Notfällen ankommen, weil die einfach gar nicht können, weil die viel zu viel zu tun haben. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Und es funktioniert halt nicht. Es gibt gewisse Dinge, die der Markt eben nicht regeln kann, die aber eine Gesellschaft wirklich lebensnotwendig braucht. Und in dem Beruf, in der Berufssparte wird das sichtbar, dass es wirklich um Leben und Tod geht, ne?
Ganz genau.
Aber gerade in der Pandemie und kurz danach, da waren so viele, war so viel Pflegepersonal echt ausgebrannt. Und die haben, also es gab den Hashtag bei Twitter, pflegt euch doch selbst, hieß der. Das waren die Leute, die ausgestiegen sind und den ganz dicken Mittelfinger in die Höhe gehalten haben und gesagt, ich lasse mich von euch nicht mehr ausbeuten. Nur die sind dann halt auch weg und dann stehen irgendwelche Leute auf irgendwelchen Fluren rum oder man oder die Rettungswagen, die um die Krankenhäuser kreisen, weißt du, wie die Flugzeuge, die nicht landen können, denen wird halt gesagt, wir haben keine Betten für euch. Fahrt in die nächste Stadt, fahrt in das nächste Bundesland. Die sind stellenweise in das nächste Bundesland gefahren, um ihre Kranken abladen zu können. Ja, das Wahnsinn. Ist absolut irre. Und das ist das Prinzip, der Markt regelt alles. Das funktioniert da halt gar nicht. Und das kann man da gut sehen. Das gilt für die Kunst auch. Jetzt ist es für eine Gesellschaft nicht so, dass viele Leute sterben, wenn die Künstler alle nicht mehr da sind. Aber sie wird halt ärmer. Also
ja, ohne Frederik ist der Winter halt dröge.
Ja.
Also die Farben, die der Herr schenkt, die der hervorholt, machen einfach den Winter heller.
Ja, ich meine, so. Du musst dir nur mal überlegen, wie oft du Filme guckst, wie oft du Serien guckst, wie oft du ein Buch zur Hand nimmst. Okay, vielleicht nicht so oft. Wie oft du Musik hörst, ne? Und wie sehr du das brauchst, wie sehr du dich darauf freust, nach einem harten Arbeitstag, dass du am Ende vielleicht noch ein bisschen Serie gucken kannst, weil du das einfach brauchst, um runterzukommen.
Ja.
Das sind ja alles kulturelle Produkte, die irgendjemand machen muss.
Genau. Ja und also ich finde sozusagen die Frage, ob Kunst ein nice to have oder notwendig ist, die stellt sich für mich nicht.
Nee.
Also Kunst ist kein nice to have.
Ja.
Kunst ist für den Menschen notwendig.
Ja.
Ist die Frage, ob alle Kunst notwendig ist. Und klar, darüber kann man debattieren und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Kunst eine Gesellschaft menschlich macht. Und eine Gesellschaft etwas hinzufügt, was keine Ahnung, Geld verdienen und spazieren gehen und keine Ahnung, Familie gründen, nicht leisten kann. Also, was ja alles gute Dinge sind. So, ne? Es ist einfach ein Teil an Inspiration, an neuen Dingen ausprobieren, an Freude, an sich unterbrechen lassen, an sich ärgern, an sich und so weiter. Also dieses ganze Spektrum, was Kunst ja ein Stück weit abdeckt. Mhm. Ne? Von mir aus auch eine Art von künstlerischem Rausch, der dich überkommt, wo du dann sozusagen mal den Alltag vergisst und so weiter. Also all das sind Dinge, wer leistet das sonst?
Ja.
Wie, also, okay, kriegt jede Familie irgendwie 3 Tabletten Psychopharmaka pro Woche.
Genau.
Um das zu kompensieren. Nee, also ich wäre der Meinung, Kunst ist kein nice to have. Kunst ist lebensnotwendig. Und von daher haben die Iren da eine kluge Entscheidung getroffen, finde ich.
Ja.
Also.
Ja. Und wie auch schon in der Bibel steht, ne? Der Mensch lebt nicht von Brot allein.
Genau.
Ja. Geht dann irgendwie ein bisschen anders weiter, aber ich finde, das passt irgendwie immer ganz gut an der Stelle.
Ja, ganz genau. Ich habe irgendwann mal in einem Artikel geschrieben, genau mit dieser Stelle, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern, also im Original geht es ja von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, was ja auch künstlerisch weitergereicht wird, in Schriftform sozusagen,
ja.
Ne? Durch Leute, die das aufschreiben oder aussprechen und so weiter. Das ist ja eine Form, also das ist ja genau dasselbe, wie was Kunst macht oder zumindest ein ähnlicher Prozess.
Ja.
Und ich habe damals geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern auch von Milch und auch von Theater und auch von einem Lächeln und auch von und auch von und auch von und auch von und auch von. Das ist einfach so.
Genau.
Also die nur die nur die Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen, macht keine gesunde Gesellschaft aus. Ja. Also
stimmt.
Würde ich sagen.
Genau. Gutes Schlusswort.
Ja.
Ja.
Aber vielleicht noch, meinst du, sowas würde es in Deutschland geben?
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Und vor allen Dingen nicht mit Christian Lindner als Finanzminister.
Ja, genau.
Da, also im Leben nicht. Solange die FDP an irgendwas beteiligt ist, passiert da sowieso nichts.
Glaube ich auch nicht. Nee. Also ich meine, es ist so geil. Ne? Wir haben jetzt hier diskutiert und bla und am Ende ein Loblied darauf gesungen, warum das wichtig ist. Aber ich kann es mir in Deutschland, und ich glaube, wie gesagt, in Deutschland gibt es Lobby für Kunst. Also das ist nicht das Problem. Aber dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler gibt, glaube ich im Leben nicht.
Ich habe erstmal auch sparsame Reaktionen bekommen, als ich gesagt habe, hey Leute, ich habe einen Steady-Account, ihr könnt mich unterstützen.
Ja.
Und da gab es auch so wenige, aber so ein paar Reaktionen so, ja, wie jetzt? Also jetzt dir einfach Geld geben, wie... Und das waren auch Leute, die selber kreativ gearbeitet haben.
Mhm.
Mhm. Weil die von dem Leistungsprinzip ausgegangen sind. Man macht doch Dinge, die Leute haben wollen, und dann geben die Leute Geld. Du kannst doch jetzt nicht Leute ernsthaft darum fragen, ob die dir Geld geben, damit du deine Arbeit machst. Das kannst du nicht ernsthaft machen. Und das ist ein richtiger Paradigmenwechsel eigentlich.
Genau.
Die Pandemie hat das ein bisschen beschleunigt. Also da hat sich der Gedanke durchgesetzt, doch, es gibt manchmal Situationen, da ist es gut, Menschen zu unterstützen, die gute Dinge tun. Auch wenn es nicht religiös ist oder keine Sozialarbeit oder Lebensretter oder Flüchtlingshilfe, keine Ahnung, sondern vielleicht sogar auch Kunst oder so. Aber vor der Pandemie war das noch schwerer, Leuten zu erklären, als während und nach der Pandemie. Das war eindeutig der Fall. Ja,
ja, glaube ich sofort. Mhm. Dieses Leistungsding steckt halt schon sehr, also in uns Deutschen glaube ich schon sehr drin.
Ja.
Geld für Leistung. Mhm. So. Und ich meine, aber im Grunde ist zumindest, wenn du das bedingungslose Grundeinkommen für Künstler denkst, ist es ja gar nicht so viel anders. Also nicht dann eben für die Leistung, die erbracht wurde, sondern im Hinblick darauf, dass man davon ausgeht, dass Leistung erbracht wird.
Ja, das stimmt.
Weißt du, also im Grunde ist es ein Vertrauensvorschuss.
Ja.
Aber es ist nicht ausgeklammert, wo jeder sagt, naja, also da wirst du ja für in die Sonne gucken bezahlt. Nee, eigentlich nicht. Also zumindest, wenn du dann nur noch in die Sonne guckst, wäre dann irgendwann die Frage, bist du noch ein Künstler?
Stimmt. So. Ja, hast recht.
Aber, stimmt. Aber eigentlich ist die Erwartung da, dass ein Künstler auch produziert. So.
Stimmt.
Und dafür wird er bezahlt, quasi. Also.
Künstler sind Täter, hat auch JPEG gesagt, ne?
Genau, das war ein schöner Satz.
Ja, genau.
Künstler sind Täter.
Ja, stimmt. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das in Deutschland jemals der Fall ist. Mal gucken, wie es in Irland ausgeht. Vielleicht wird es irgendwann wieder abgeschafft. Ja, hoffentlich nicht, aber...
Ja, genau, aber ich finde es ja nochmal, ich finde es echt legitim, so Feldversuche zu machen, um überhaupt mal sich anzugucken, was passiert denn dann und wie ist denn das? Also ich finde, wenn Leute einfach sagen, so tagträumerisch, für alle, bla und so, ich würde dann schon, also da bin ich dann doch schon wahrscheinlich deutsch genug, dass ich sage, naja, jetzt lass uns mal erstmal gucken.
Ja, genau.
So, damit arbeiten. Von daher, ich finde, dass die Iren machen das genau richtig. Ja. Also. Bin gespannt.
Ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass da alles gut geht in Irland.
Genau. Und dass der irische Geist mit dem irischen Whisky irgendwann zu uns nach good old Germany schwappt.
Oh Mann, ja, das hätten wir machen können. Wir hätten zu dieser Folge irischen Whisky trinken können.
Ja, das stimmt.
Zu spät.
Ich habe welchen im Schrank.
Ja.
Okay. Aber ich weine es auch gut.
Machen wir das nächste Mal. Wenn ich mal bei dir bin, dann machen wir sowas Schönes.
Jawohl, sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen. Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr in eurer Kunst gut vorankommt und einigermaßen davon leben könnt.
Jawohl.
Und wenn der Tod vorbeikommt, was sagen wir dann?
Nicht heute, weil ich krieg bedingungsloses Grundeinkommen.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss. Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.